bin bestimmt kein Ausländerfeind, überhaupt nicht. Aber so geht es nicht, dass beispielsweise Deutsche, Obdachlose unter der Brücke schlafen müssen, keinerlei Unterstützung bekommen und dass die Ausländer hierher kommen und denken, sie können alles umsonst kriegen.
Was hier vor sich geht, das ist richtig. Und ich würde sagen, das ist besser, wenn die wieder rausgebracht werden. Ich meine, das werden wir aber auch schaffen, das würde hier noch eine ganze Woche so gehen, schätze ich mal.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und ich gewöhne mich langsam dran, Deutschlandfunk Nova flüchtig auszusprechen. Und von Deutschlandfunk Nova dabei der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Heute, du hast es im Vorfeld Pogrom von Rostock-Lichtenhagen genannt. Ist das ein Pogrom? Pogrom ist immer direkt so konnotiert mit 1933, Deutsches Reich und so.
Naja, es hat sich eingebürgert, dieser Begriff, und deswegen habe ich ihn schlicht und ergreifend übernommen, einfach um auch seine besondere Bedeutung in der Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands herauszustellen. Ja. Das ist 2 Jahre nach der Wiedervereinigung, nach der gemeinsamen Wahl, und wir befinden uns im Sommer 1992 in Rostock-Lichtenhagen. Dort sind in einer eigenen Siedlung Anlaufstellen und Wohnheime für Asylbewerber, für Ausländer, sagen wir es mal im Allgemeinen. Das
Lichtenhagen, fährt man auch dran vorbei, wenn man nach Warnemünde hochkommt,
genau. Ist halt Plattenbausiedlung. Und dort sind also relativ viele Menschen damals untergebracht worden. Und dort sammelte sich im Grunde genommen schon in den Monaten auch vor dieser Explosion der Unmut der dort lebenden ehemaligen DDR-Bürger. Das sage ich jetzt mit Bedacht, weil wir da gleich noch drauf kommen werden. Und da war immer schon oder war eine ganze Zeit lang vorher auch schon zu spüren, dass es dort also reichhaltigen Konfliktstoff gibt. Und dass eben viele Leute, die dort gewohnt haben, sich bei den Behörden und bei der Polizei über die angeblich zu vielen Ausländer beschwert haben, die also klauen würden, die einfach sozial auffällig seien, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Die kriegen alles, wir kriegen nichts.
Wurde weit schlimmer formuliert, und die Formulierungen, die dann von der Presse aufgenommen wurden, als es dann zur Explosion gekommen war, die waren dann noch ein bisschen deutlicher. Da ging es dann tatsächlich darum, dass also diejenigen, die sich selbst unterprivilegiert fühlten, gesagt haben, also wir sitzen hier unter der Brücke und haben nichts, und die kriegen alles und eine schöne Wohnung noch dazu. Also eine Wahrnehmung der Realität, die damals keine Realität war, sondern eben eine Irrealität, die eben zusammengedacht war, sozusagen um diesem Frust und diesem Zorn, der sich dann da entladen hat, so eine Art Überbau zu verpassen, eine rhetorische Legitimation zu geben. Und ich erinnere mich noch daran, dass damals tatsächlich ein gewaltiges Erschrecken auch durch das Volk gegangen ist, weil das war eine Nummer, die doch deutlich über dem lag, was man so öfters schon mal hatte, auch in der Bundesrepublik, in der alten. Wir erinnern uns nochmal so an 2, 3 Bilder. Dort stand also des Nächtens am 23. August 1992 eine gröhlende Bande von Rechtsradikalen, Neonazis, Faschisten aller Couleur. Ja. Und manche von denen kamen schon bewaffnet mit Molotow-Cocktails und anderen Wurfgeschossen dort an. Und die machten sich also munter daran, in dieses Wohnheim durch kaputtgemachte Scheiben Molotow-Cocktails zu schmeißen, sodass das Teil Phasen oder teilweise in Brand geriet. Und
das ist eigentlich das Wahnsinnige, während da Menschen drin waren. Das war ja auch das Neue, glaube ich,
in dem Moment. Und die Menschen mussten dann also sozusagen durch das ganze Haus aufs Dach flüchten, auf das Nachbardach. Das ist dann die End am Schluss gewesen.
War, glaube ich, sogar noch ein Team vom ZDF mit dabei, oder?
Es war auf jeden Fall, Journalisten dabei, und es war auch jemand dabei, der damals da Sozialarbeiter war und der versucht hat, mit den Asylbewerbern, mit den Ausländern irgendwie Kontakt zu halten, der auch während dieser gesamten Zeit in dem Plattenbau drin war und diesen Angriff sozusagen von außen, von innen dann mitbekommen hat. Und insofern gibt es da genügend Zeitzeugen, es gibt genügend Beschreibungen, was damals tatsächlich passiert ist. Und es wurde sehr, sehr breit darüber berichtet. Insofern war die Information und die Aufklärung über diese Tat schon auch sehr deutlich und sehr definiert. Und was eben das Erschrecken so besonders gemacht hat, war einerseits diese Molotow-Cocktails auf Menschen. Das ist tatsächlich neu gewesen. Deswegen auch der Begriff Pogrom. Und das Zweite ist, es standen um diese aktiven Nazis herum eine große Gruppe von Anwohnern, von Leuten, die die Hände in der Hosentasche hatten, die Beifall spendeten, die Ausländer rausskandierten, die der Feuerwehr den Weg versperrten, die einfach den Hilfskräften, ich sag mal, die Hilfeleistung so schwer wie irgend möglich machten.
Die aber auch ihrerseits ja dann, glaube ich, schwer in Kritik geraten sind, weil sie sich halt auch nicht wirklich Zugang verschafft haben.
Also die Polizei.
Also insbesondere die Polizei, die hat halt nichts getan.
Unbedingt.
Also
die Polizei und die Feuerwehr sind zu Recht massiv in die Kritik geraten. Ja. Es ist viel zu spät und ganz schlecht Hilfe geleistet worden. Die Strategie sozusagen war vollkommen falsch und da kann man jetzt natürlich hinter vermuten, wenn man das denn möchte, dass das mit Absicht gewesen ist, weil möglicherweise diese ausländerfeindlichen Ressentiments auch in der Polizei waren. Das steckte ja als Vorwurf dann dahinter. Das kann ich natürlich nicht beweisen und nicht belegen, aber es ist jedenfalls nicht so völlig aus der Luft gegriffen, wenn man die Behauptung aufstellt, dass das möglicherweise tatsächlich dahinter gesteckt haben könnte, jedenfalls bei einigen.
Ja, wahrscheinlich waren sie einfach auch, also wie wir jetzt 2017 in Hamburg bei diesen Ausschreitungen sehen, vielleicht waren sie einfach auch schlicht überfordert.
Das wird vermutlich dazukommen, weil dieses Ausmaß und diese Dauer, also hat mehrere Tage gedauert und diese Brutalität und diese Inkaufnahme vom Tod eines anderen Menschen, das ist tatsächlich etwas gewesen, was natürlich hat Michael Kühn, um mal so einen bekannten Neonazi aus den 80er Jahren zu nennen, auch der war gewaltbereit, auch der hat, ich sag mal, dem Mord und Totschlag das Wort geredet, aber er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht selbst sozusagen eine solche Tat begangen.
Dann waren es auch, so zynisch das klingt, Einzelfälle.
Ja.
Also es waren einzelne Opfer, da ist dann ein Obdachloser umgebracht worden oder vielleicht
mal noch.
Mölln war glaube ich vorher sogar noch dieser Anschlag.
Jedenfalls, also was definitiv vorher war, war das aufs Oktoberfest. Das war ja die Tat offenbar eines Einzelnen, aber immerhin rechtsradikal motiviert. Also insofern war das trotzdem eben etwas Neues, weil dort eine ganze Gruppe auftauchte und auf einmal merkte man auch, dass diese Gruppe tatsächlich in sich vernetzt war. Das heißt, es waren Neonazis aus Westdeutschland, also den alten Bundesländern dazugekommen. Es waren sogar auch aus dem Ausland welche dabei. Und man konnte in der Aufbereitung dieses Vorfalls dann irgendwie merken, Mensch, also diese Szene ist ja doch sehr viel mehr vernetzt und sozusagen zusammengebaut schon europaweit, als wir uns das hier jetzt alle so denken und wie wir auch vorher dachten. Wir dachten ja, wir könnten mit den, sage ich jetzt einfach mal, deutschen Neonazis relativ schnell fertig werden. Ja. Und so, aber da merkt man eben, dass das nicht so war. Und über diesen Zusammenhang und über die Frage, wie das dann eigentlich weitergegangen ist, habe ich dann in der Sendung haben wir dann mit Christoph Butterwegge gesprochen, der wird vielen unserer User und Mitstreiter bekannt sein, als Armutsforscher an der Universität in Köln, lange Zeit Professor gewesen. Und der stellt die steile These auf und begründet sie auch so ein bisschen, dass eben der Vorfall von Rostock-Lichtenhagen im Jahr 92 so eine Art bodenbereiter Vorläufer war für eine Szene, die sich dann immer gewaltbereiter etablierte und dann letztendlich auch im NSU sich manifestiert hat, die ja nun über Jahre hinweg gezielt auf Leute mit sogenanntem Migrationshintergrund Mordanschläge verübt haben. Und der Prozess läuft ja jetzt gerade. Also er hat das ungefähr so zusammengefasst.
Ja, das war ein Fanal. Man hat mit dieser Aggressivität, mit der man da vorgegangen ist, Molotow-Cocktails zu werfen auf die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und auf benachbarte Flüchtlingswohnheime, mit dieser aggressiven Strategie hat man Erfolg gehabt. Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe und auch ihre Unterstützer, die ja jetzt nicht vor Gericht stehen in München, die sahen sich auch bestätigt und haben natürlich teilgehabt an diesem Erfolg in Rostock-Lichtenhagen. Und insofern glaube ich, dass die Hinwendung zum Rechtsterrorismus auch befördert worden ist durch dieses Rostock-Lichtenhagener Pogrom, weil dort so mit Molotow-Cocktails aggressiv Feuer zu legen, Menschen in Todesangst zu versetzen, das war ja schon die Vorstufe zu der Mordserie an Migranten, die dann feuchte. Und insofern muss man sagen, dass Rostock-Lichtenhagen auch der Nährboden war für diesen Rechtsterrorismus, der dann später eben vom NSU ausging.
Also das würde ja bedeuten, dass wir damals, also kurz nach Lichtenhagen, etwas hätten unternehmen können, das uns den ganzen Scheiß, den wir jetzt oder die letzten 20 Jahre gesehen haben, erspart hätte. Hat er gesagt, was wir hätten unternehmen können?
Nee, das ist das Problem. Das werden wir jetzt auch bei 2017 mit den Linksradikalen haben. Natürlich kann man sagen, okay, wir sperren sie alle ins Gefängnis. Das wird eine gewisse Zeit lang vielleicht gehen sogar, aber dann kommen sie sehr viel motivierter noch heraus und sind dann noch radikaler und noch weiter unserer Gesellschaft entrückt, als sie es vorher waren. Insofern ist das eine relativ komplizierte Angelegenheit. Man kann natürlich dafür sorgen, dass der Rechtsstaat mit seinen Möglichkeiten, wie das immer so schön heißt, sich dann durchsetzt. Das ist auch sicherlich richtig. Aber man muss tatsächlich auch bedenken, bei 1992 ist der Zeitpunkt, an dem es stattgefunden hat, von großer Bedeutung. Also wir müssen einfach nochmal kurz zurückgehen und sagen, es war 1992. 1990 im Oktober war die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl. Also Ende 1990 war die erste gemeinsame Wahl. Das heißt, ungefähr anderthalb Jahre lang war das Land vereinigt. Es gab massive Probleme, wie wir uns alle noch gut erinnern können.
Massenarbeitslosigkeit.
Es gab das Versprechen der blühenden Landschaften, das Helmut Kohl gegeben hat, was nicht eingehalten wurde. Es gab diese Katastrophe mit zu verkaufenden DDR-Fabriken.
Das Treuhandding.
Über die Treuhandgesellschaft und all diese Dinge, wo also wirklich sehr viel Ungerechtigkeit tatsächlich auch vonstatten ging. Und viele DDR-Bürger haben offenbar da zum ersten Mal gemerkt, was es eigentlich heißt, in dem Land zu leben, dass sie sich auf den Straßen in Leipzig und anderswo herbeigerufen haben.
Ja.
Nämlich Freiheit, die wir meinen, ja, und sozusagen alle Möglichkeiten, die diese Welt eben einem bietet. Diese Freiheit muss man aber auch leben können. Also wir sind so groß geworden, wir haben das gelernt, dass Freiheit, meine Freiheit, auch die Freiheit des anderen bedeutet.
Sprich, und vor allen Dingen auch ein Maß an Verantwortung für sich selbst und den anderen bedeutet, eine Form von Verantwortung für sich selbst und den anderen bedeutet.
Man ist extrem verantwortlich.
Du bist halt, letztlich bedeutet Freiheit, dass du auf dich alleine gestellt bist und dich niemand an die Hand nimmt und dafür sorgt, dass es besser wird. Also das ist ja immer so dieses, ich finde, das manifestiert sich immer sehr gut in so einer Forderung, die Politik möge hier Arbeitsplätze hinbringen.
Ja.
Was genau das ist, was
nicht geht.
In einer liberalen Gesellschaft nicht funktioniert.
Genau. Also das ist uns allen gar nicht so bewusst gewesen, weil wir das Problem ja gar nicht kennen. Wir leben damit und wir sind da reingewachsen. Deswegen leben die meisten jedenfalls von uns ganz anders damit. Ja. Und deswegen haben wir auch so erstaunt geguckt, was da drüben, in Anführungsstrichen drüben, passiert ist.
Ja.
Und es hat in dieser Zeit zwei Veröffentlichungen gegeben von einem sehr berühmten Psychoanalytiker, nämlich Hans-Joachim Marz. Und ich empfehle wirklich jedem, zumindest das eine seiner Bücher zu lesen, nämlich das Der Gefühlsstau, so ist der Titel, Der Gefühlsstau. Und da hat er etwas gemacht, was man als Analytiker eigentlich nicht machen kann, nämlich er hat das sozusagen, was man einer Einzelperson angedeiht, einer Analyse sozusagen, hat er dem Volk der DDR aufgelegt.
Kannst du natürlich auch ganz fies mit auf die Fresse fallen. Ich erinnere da an jemanden, der geschrieben hat, der ein Buch geschrieben hat, das hieß Leben wie bei Kohl, arbeiten wie bei Honecker und für einen fürchterlichen Sturm der Entrüstung gesorgt hat.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ist. Ich habe auch eher das Gefühl, dass er sehr viel Anerkennung für diese Bücher bekommen hat. Und ich habe also da nochmal jetzt bei der Vorbereitung nochmal reingeguckt und will mal einen Gedanken sozusagen vorlesen von eben Hans-Joachim Marz, der so ein bisschen erklärt, warum es dort zu dieser unglaublichen Eruption gekommen ist, weil etwas, was den DDR-Bürgern ihr ganzes Leben lang sozusagen beigebracht und eingetrichtert wurde, mit einem einzigen Schlag weg war.
Ja, Boden unter den Füßen nennt man das.
Das beschreibt er so. Zitat, sich in ein Kollektiv ein und kollektiven Normen unterzuordnen, waren stets oberste Gebote bei rücksichtsloser Nivellierung individueller Eigenarten. Stillsitzen, sich beherrschen, anstrengen und etwas leisten. Die Führungsrolle der Erwachsenen widerspruchslos und dankbar anerkennen und gehorsam üben gehört zu den vornehmsten Pflichten eines jeden Kindes. Man kann das Ziel staatlicher Erziehung auf einen Punkt bringen, die Individualität hemmen und den eigenen Willen brechen. So, und diese Menschen, die kommen jetzt sozusagen in diese völlige Freiheit, in dieses völlige, ich sag mal wirklich, Auflösen der alten Werte. Das hatte ja nichts mehr mit dem zu tun, was in der DDR vorher gelebt wurde. Die haben sich zwar auf den Straßen von Leipzig überall danach gesehnt. Das kann auch jeder nachvollziehen, weil sie möglicherweise eben den Druck, der sich in der DDR aufgebaut hatte, nicht mehr ausgehalten haben, dachten, der Ausweg ist eben das Leben sozusagen auf der westlichen Seite. Dann hatten sie es bekommen und vielen von denen, die es dann bekommen haben, war das offenbar zu viel. Sie sind zu schnell und zu eruptiv in diesen neuen
Ja, natürlich, es hat ja überhaupt nichts mehr gestimmt. Ich meine, wenn du, ich bin jetzt auch seit 20 Jahren lebe ich in Ostdeutschland, was die Berliner nicht so gerne hören, aber Berlin ist die größte Stadt Ostdeutschlands. Und du redest ja über die Jahre und Jahrzehnte, redest du ja mit sehr vielen Leuten, die in der DDR sozialisiert sind, auch da vielleicht sogar erwachsen geworden sind. Was da halt passiert ist, das ist für uns unvorstellbar. Das ist halt wirklich, es war alles weg, also alles, alle Struktur. Genau. Also du hast ja noch nicht mal mehr deinen Job gehabt, wo du wenigstens morgens um 8 hingehen konntest. Es war alle Struktur einfach weg. Und es hieß immer, naja, es ist jetzt alles weg, Pech gehabt, jetzt müsst ihr mal gucken, wie ihr klarkommt. Und ich kann eine Frage, die auch heute gestellt wird bei der Flüchtlingsgeschichte, eine Frage, die da damals schon gestellt wurde, ist, wo kommt auf einmal das Geld her, um denen das zu bezahlen? Diese Frage, die finde ich nicht illegitim.
Ja.
Und auf diese Frage hat damals die Politik keine Antwort geben können und auch heute kann sie darauf keine Antwort geben. Und das finde ich einen interessanten Zusammenhang dieser beiden Jahre oder dieser beiden, wie nennt man denn das?
Ereignisse,
genau.
Ja, das kann schon sein. Also auf das Geld kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde gerne nochmal den Rückblick auf 92 mit einem Gedanken noch zu Ende führen, der irgendwo auch beim Marz dann im Buch erscheint. Was denen fehlte, war ein Befehlsstand. Ja, also so formuliert das irgendwie, dass sozusagen das Kommando kam, ihr machen jetzt alle das, und dann machen wir alle das, und dann machen wir alle das, und dann machen wir alle das. Das war weg und damit waren sie sozusagen im Nichts gelandet und mussten erstmal ein neues Wertesystem sich selber zusammenreimen. Und wir im Westen haben überhaupt nichts dafür getan, dass das irgendwie ging.
Ja.
Das wurde ihnen auch nicht leicht gemacht.
Nee, und im Prinzip waren die uns doch egal. Wenn wir ehrlich sind, waren die uns egal.
Genau. Und insofern hat sich das eben dann so. Das ist alles keine Entschuldigung, das ist auch keine Nivellierung der Ereignisse. Das waren alles schwere Verbrecher, die das gemacht haben. Aber man muss ja versuchen, sozusagen zu erklären, wie es in irgendeiner Form zustande gekommen
ist. Verbrechen passiert ja auch immer in einem Kontext. Also es ist ja nicht rausgelöst. Da wird ja nicht auf einmal jemand, gibt's auch, dass auf einmal jemand durchdreht, aber nicht auf diese Weise über mehrere Tage. Hunderte von Menschen.
Und das mit die Frage mit dem Geld, da gibt es eine ganz gute Antwort drauf, finde ich. Ja, das Geld musste besorgt werden, das stimmt. 1992, nehme ich mal an, haben sie es auf Pump gemacht. Heute sind wir, ich glaube, mit 16 Milliarden Überschuss pro Jahr gesegnet. Da kann man das wirklich aus der berühmten Portokasse bezahlen. Was in beiden Fällen nicht passiert ist, und deswegen ist die Argumentation mit dem Geld eben doch nicht so richtig legitim, es ist niemandem etwas weggenommen worden. Es wurde kein einziger Euro oder D-Mark weniger gezahlt an irgendwelche Sozialhilfe oder Hartz-IV-Empfänger. Es wurde nicht irgendwo eine einzige Mark oder Euro an Kindertagesstätten etc. eingespart, sondern das Geld ist tatsächlich entweder auf Pump gemacht worden, aus den Rücklagen geholt worden, wie jetzt. Jedenfalls nicht zulasten derer, die ansonsten Geld vom Staat bekommen.
Richtig, aber die Kitas, denen das nicht weggenommen wurde, die waren vorher schon schlecht ausgestattet. Das heißt, du wusstest vorher schon, konntest vorher schon sagen, hier ist die Straße kaputt, aber es ist kein Geld da.
Ja.
Hier ist die Kita kaputt, es ist kein Geld da.
Das ist richtig.
Auf einmal ist Geld da, was vorher angeblich nicht da gewesen ist. Und das kriegst du moralisch, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das moralisch.
Das stimmt, aber da darf ich dann einfach mit deinem Grundgesetz kommen, das du hoffentlich akzeptierst.
Doch, durchaus.
Insofern sind wir dazu verpflichtet, Leute, die an Leib und Leben bedroht sind, hier aufzunehmen. Ja. Das ist unabhängig von Geld und es ist auch scheißegal, was das kostet.
Ja.
Das steht in diesem Grundgesetz und deswegen machen wir das und müssen wir das machen, auch wenn wir es nicht wollen. Wir müssen es tun. So kann man ja auch mal so drastisch formulieren.
Ja.
Davon völlig unabhängig, wir können uns sofort einig werden darüber, Panzer nach Katar oder nach Saudi-Arabien und so weiter, die werden verkloppt. Ja, und dafür gibt's auch genügend Möglichkeiten, damit die Kohle reinkommt. Dann soll sie auch meinetwegen in Kitas oder von mir aus auch in die maroden Straßen und so weiter reingesteckt werden. Ja. Das ist eine Klage, die man unabhängig davon führen muss.
Ja.
Muss tatsächlich. Ja, und deswegen ist mir zum Beispiel immer noch ein völliges Rätsel, wie man einfach so gottgefällig das einfach über Jahrzehnte akzeptiert, dass das eben so ist, wie es ist. Ja, anstatt wirklich zu sagen, wisst ihr was, ihr werdet von uns nur gewählt, wenn ihr diese verfluchten Löcher in den Straßen wegmacht. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen profan, aber wenn ihr endlich diese Kindertagesstätten baut, verflucht nochmal, die wir gesetzesmäßig haben müssen, ja, warum um Himmels Willen baut ihr sie nicht? es wird jetzt klar gemacht, es wird immer mehr Kinder geben.
Ja, eine Million, ne? Alles
ja, weil okay. Die Deutschen wieder mehr Kinder kriegen, weil aber auch viele zuziehen, also Asylbewerber und Ausländer, die eben Kinder haben. So, das
auf einmal haben wir nicht mehr genug Lehrer.
Wir haben nicht genug Schulen, wir haben nicht genug Kitas, das wissen wir alles jetzt schon. Und trotzdem sitzen wir immer noch bräsig im Sessel bei Bier und Chips und sagen, ich wähle Frau Merkel. Hm. Oder lass alles so, wie es ist. So, und das werd ich nie verstehen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. ich wollte nur sagen, dieses Ereignis in Rostock-Lichtenhagen hat sozusagen ein Exzess bedeutet, der, wie ich finde, tatsächlich dieses Land verändert hat und der auch in den Geschichtsbüchern oder in der Geschichte dieses Landes tatsächlich für immer sozusagen drin bleiben wird, weil wir es eben nicht hingekriegt haben. Und das kann man wirklich sehen. Ich habe da mal geguckt, wie viele Anschläge hat es eigentlich 2015, 16 gegeben? Und die Zahl ist irrsinnig erschreckend. Ja. Mehr als 1000,
ja.
Zum Teil mit Toten. Es haben Ausländer...
Seit Rostock haben wir, glaube ich, über 150 Tote durch Richteranschläge.
Also ich habe jetzt mal so in unserer Zeit geguckt, weil wir hätten ja eigentlich genügend Zeit und Gelegenheit gehabt, mit diesem Irrsinn aufzuräumen und mal eine Debatte anzufangen. Das haben wir alles nicht gemacht. Und das Ergebnis ist, dass eben immer da, wo es kritisch wird und wenn, ich sage jetzt mal wieder, mehr Leute kommen sollten, dann werden wieder die gleichen Idioten auftreten.
Ja.
Und im Übrigen nicht nur in Ostdeutschland, sondern ganz deutlich gesagt, in Baden-Württemberg, in Niedersachsen ist das auch alles passiert, eben Molotow-Cocktails auf Asylbewerberheime schmeißen und die denen ist das auch völlig wurscht, ob noch jemand drin ist. Also diese Einstellung hat sich seither verfestigt und insofern finde ich den Gedanken von Butterwegge zu sagen, NSU ist nur erklärbar durch den richtigen Bruch im Verhalten, der durch dieses Ereignis in Rostock-Lichtenhagen sozusagen manifestiert worden ist. Da wurde erstmal klar, A, wir können uns vernetzen, B, wir sind nicht alleine, weil wir haben offenbar einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, die da ja applaudiert haben, und C, wir kriegen, wenn wir nur brutal genug sind, auch die Polizei sozusagen in Schach. Wir kriegen es hin, durch Menschensperren oder was die Polizei oder die Feuerwehr so zu beeindrucken, dass sie den armen Vietnamesen in diesem Falle eben nicht hilft. So, und das war ein Paradigmenwechsel und das ist eine schwere, das ist ein Malus sozusagen in unserer Geschichte.
Aber wie reparieren wir diesen Bruch?
Gar nicht. Den kannst du nicht reparieren. Der ist jetzt erstmal da. Du kannst auch Hitler nicht reparieren. Du kannst nur versuchen, sozusagen, obwohl beide nicht miteinander zu vergleichen sind, bevor jetzt gleich wieder einer loslegt. Man kann das ja nicht reparieren. Man kann es aufarbeiten sozusagen. Das ist ja dieser schreckliche Begriff. Es gibt eben keinen besseren. Man muss das diskutieren. Man muss sagen, wir haben sehr viele Probleme. Wir haben auch manchmal soziale Probleme. Wir haben auch Probleme mit Asylbewerbern und Ausländern. Ja, es gibt massenhaft Banden, die hier rum.
Ich wohne in Berlin.
Ja, also muss man dir nicht erzählen.
Don't tell me. Ja, klar.
Das müssen wir klar benennen und das müssen wir auch tatsächlich hart verfolgen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Und wir müssen tatsächlich den Grundsatz durchsetzen. Wer hier lebt, muss sich an die Gesetze halten. Das klingt so behämmert und ist ja auch im Grunde genommen ein Nullsatz.
Es klingt so behämmert, dass es sich als populistische These eignet.
Genau. Ja, aber wir dürfen eben kein Bonussystem haben. Wir dürfen nicht irgendwelche Augen zudrücken, weil wir sagen, das sind arme Asylbewerber oder sonst irgendetwas. Und wir müssen denen einfach klar machen, Leute, wenn ihr das nicht tut, dann sind wir dann auch so frei, euch zurückzubringen.
Und da hast du das nächste
und
Problem.
Damit
da muss das Land, in das wir zurückbringen, muss dann auch sagen, okay, wir nehmen den zurück. Da haben wir auch keinen Bock drauf.
Und wir müssen auch nach Syrien zurückschicken, zum Beispiel. Ja, und das tun wir natürlich nicht. Also wir sind da tatsächlich so ein bisschen in der Gutmenschenklemme. Mhm. Das sehe ich wirklich auch durchaus. Und insofern, da wir eben nur partiell uns sozusagen dadurch wehren können, dass wir zurückschicken, müssen wir tatsächlich dann auch die Jungs ins Gefängnis stecken und sagen, tut mir leid. Also hier wird...
Aber da kriegst du ja wieder das Problem, das ist auf Dauer, ist das auch dadurch nicht lösbar, weil die hören nicht mehr aufzukommen. Das brauchen wir brauchen gar nicht zu glauben, dass es jemals wieder aufhört, dass es jemals wieder so wird wie vor 2014.
Ich bin sicher, ich kann das jetzt nicht belegen, aber ich bin sicher, dass viele Menschen genau diese Diskussion geführt haben Anfang der 90er Jahre, als hier 400.000 Bosnier erschienen.
Ja.
Weil man sich damals nicht vorstellen konnte, wie man diesen Milosevic irgendwie wieder an die Kandare kriegt.
Auf dem Balkan wohnen nicht so viele Leute wie...
Damals hat es, das hat ungefähr 10 Jahre gedauert. Es hat 3 oder manche sagen auch 4 Jugoslawienkriege gegeben.
Ja.
Und das ist eine ziemlich lange Zeit. Im Moment reden wir von 2 Jahren. mal sehen, sozusagen, wie das weitergeht. Das ist immer eine schwierig, also in die Zukunft, ne, ist immer ein bisschen kompliziert. Aber ich tendiere auch dazu zu sagen, es wird auf jeden Fall nicht wieder auf Null gehen.
Das alleine die Armutsmigration. Und ich meine gar nicht sagen, die Kriegsflüchtlinge.
Ich meine auch.
Das ist ja handelbar. Kriegsflüchtlinge sind immer handelbar.
Das wollte ich auch sagen.
Aber die Armutsmigration ist halt das.
Wenn wir nicht wirklich einen totalen Wechsel machen, also wieder einen Paradigmenwechsel, wo wir sagen, gut, wir müssen unser Geld eben nicht in Europa, sondern in Afrika ausgeben. Das müssen wir dann auch den Leuten klar machen, die hier so rummosern. Das ist auch nicht so einfach.
Ja.
Jedenfalls, selbst wenn wir das täten, wird vermutlich die Migration nicht auf Null gehen.
Ja.
Aber es kommt ja allmählich dazu, dass Entwicklungshilfeministerien aus Europa und die EU und auch selbst Frau Merkel und andere allmählich auf den Trichter gekommen sind, das zu tun, was viele Wissenschaftler schon lange fordern, nämlich wirklich so etwas wie einen Marshallplan in Anführungsstrichen für Afrika zu machen und dort eben Lebensverhältnisse wieder zu versuchen herzustellen, die eben wenigstens einen gewissen Teil von Leuten dort wohnen
Perspektive.
Lassen kann.
Das, genau, das ist ja alles, was du willst, ist Frieden und eine Perspektive.
Genau, und das ist eben, es ist sehr schwierig. Aber ich sag dir wirklich, auch, also ganz sicher, die Debatte in Amerika, sollen wir jetzt Morgenthau machen, also die totale Deutschland zum Agrarland, oder machen wir Marshallplan? Diese Debatte ist ja die gleiche. Das heißt, die Amis haben gesagt, diese Affen, diese Germans, das sind Affen und die kriegen jetzt nur noch Lebensmittel.
Peanuts.
Fertig. Schluss mit denen, ja. Und die anderen haben gesagt, nein, das ist Unfug. Wir brauchen strategische Partner. Wir brauchen die groß und stark. Wir brauchen die und so weiter und so weiter. So. Und es hat sich halt zu unser aller Glück in diesem Falle, kann man jedenfalls sagen, es wird jetzt gleich wieder jemand geben, der den Stift zückt und sagt, nein, das war ganz große Scheiße. Dem würde ich widersprechen. Das tue ich schon mal hier mit im Vorab.
Ja, nein. Also wir haben im Grunde
echt Glück gehabt.
Mehr Glück als Verstand.
Das wird mit Afrika so nicht gehen, auch unter ganz anderen Prämissen ist das ja sowieso. Das wird vermutlich sehr viel schwieriger sein, weil es tatsächlich vor allem auch um klimatische Bedingungen geht, die so schnell, selbst wenn wir jetzt alle sagen würden, keine Dieselfahrzeuge mehr Frankreich, Paris wird umgesetzt und zwar 100%, selbst dann wird es ja die nächsten 20, 30 Jahre noch wärmer.
Du hast ja da in Afrika, das kommt mir oft so vor, als hättest du da Verhältnisse wie hier in Europa, ich sag mal so im 17. Jahrhundert oder sowas. Jede Menge kleine Fürstentümer, also Stammeseinheiten eigentlich, die sich gegenseitig nicht abkönnen, sich gegenseitig die Butter nicht auf dem Brot gönnen und sich ständig auf die Mütze hauen wollen. So ein bisschen kommt mir das so vor.
Ja.
Und die sind alle bis an die Zähne bewaffnet da unten.
Ja, mit unserer Hilfe.
Mit unserer Hilfe, genau.
Ja, also das ist,
und da ist ja zum Beispiel meine These ist ja, dass eine militärische Lösung helfen würde. Das ist ein wahnsinniger Kraftakt, wäre das. Ein weltweiter wahnsinniger Kraftakt. Afrika zu entwaffnen.
Ja, ja.
Das fände ich mal spektakulär. Einfach nur, um es mal zu denken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar wäre.
Wahrscheinlich nicht, aber du siehst aber jedenfalls, wir kommen jetzt von diesem lokalen Ereignis in Rostock-Lichtenhagen auf die Weltpolitik, weil das Problem, was sich da manifestiert hat, sich nicht verändert hat. Also wir sind, ich hoffe jedenfalls, die Mehrheit unseres Volkes ist nicht bereit, Molotow-Cocktails auf Menschen zu schmeißen. Aber das Problem, wie leben wir mit Leuten, die hierher kommen für eine gewisse Zeit oder auch für länger, wie leben wir mit denen zusammen, wie können wir sie integrieren, wie kriegen wir unterschiedliche Kulturen so unter einen Hut, dass es hier jedenfalls einigermaßen friedlich ist. Auch unter Deutschen ist es ja nicht immer friedlich. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als wenn wir mit Ausländern in Anführungsstrichen jetzt immer nur Frieden haben müssen. Das ist ja nicht der Fall. Also wir müssen einfach nur einen Modus vivendi haben. Wir brauchen eine Art, wie wir mit denen zusammenleben können und die mit uns. So. Und da machen wir uns in, ich sag mal, gesamtgesellschaftlich keinen großen Kopf drum. Es gibt unglaublich viele Initiativen und Gruppen und Einzelpersonen, die in geradezu atemberaubender Weise versuchen, das zu machen. Aber auf der anderen Seite, man muss einfach sagen, gesamtgesellschaftlich gelingt es nicht so wirklich.
Nee, wir haben keine Idee.
Wir haben keine Idee.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen euch auf den 20. August. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
tot.